Hören Sie Stern Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 14. Die neue Volkskrankheit. Von Nicole Simon aus Stern Nummer 15 vom 7.04.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Etwa jeder zehnte Corona-Infizierte leidet unter schweren Langzeitfolgen. Noch fehlt es an passenden Therapien, doch langsam kommen Forscher Long-Covid auf die Spur. Tags zuvor war es ihr noch kaum geglückt, den Kopf zu heben. Nur liegen ging. Selbst lesen war Jennifer Younger zu anstrengend erschienen. Heute versucht Younger, 40, immerhin ein paar Runden über den Hof zu laufen. Etwa 5 Minuten werden es werden, bevor sie eine Pause braucht und sich ärgert, weil ihr Körper nicht tut, was sie will. Das bin doch nicht ich. Noch nie stand ihr Leben so still. Eigentlich hielt die Leiterin des Herzkatheterlabors am Klinikum Hanau sich immer beschäftigt. Reiten, der eigene Hund, mit Mann und Tochter auf Achse, immer gab es gut zu tun. Als ein PCR-Test Anfang Februar positiv ausfiel, spürte Jennifer Younger erst einmal keine Symptome. »Ich bin 3-mal geimpft. Ich dachte, dass ich mich ein paar Tage isoliere und dann weiterarbeite.« Doch nachts kam das Fieber, dann Husten, zunehmende Kraftlosigkeit. Das Staubsaugen fühlte sich plötzlich an, als bestiege sie den Everest. Dann rissen nach 5 Wochen plötzlich furchtbare Schmerzen Younger aus dem Schlaf. Es habe sich angefühlt, als rammt mir jemand ein Messer zwischen die Rippen. Sie schrieb ihren Oberärzten, ist es ein Pneumothorax, ein Kollaps der Lunge? Im CT aber zeigte sich eine beidseitige Embolie. Gerinnsel hatten Lungenarterien verstopft. Younger musste auf die Intensivstation, hatte Angst zu husten oder einzuschlafen, weil sie nicht wusste, ob sie wieder aufwachen würde. Als sie nach Hause durfte, sagte ihr Chef, »Dann sehen wir uns nächste Woche.« Doch Jennifer Younger erholte sich nicht. Bis heute übersteht sie Tage und Nächte nur mit starken Schmerzmitteln. Man trifft heute viele Menschen wie sie. Sie leiden am sogenannten Long-Covid oder der noch länger andauernden Form Post-Covid. 6 von ihnen erzählen im Stern, was die Erkrankung mit ihnen gemacht hat. Viele weitere schrieben von ihren Sorgen. Einige wollten nicht, dass ihr Name genannt wird, fürchteten Probleme, wenn Corona-Leugner oder Arbeit oder Auftraggeber von ihrem Zustand erführen. Gabriele Glöckler musste sich anhören, dass es Long-Covid nicht gebe, sie sich das alles nur einbilde, gar mit der Regierung zusammenarbeite. Ein Bekannter glaubte, dass meine Ärzte Testergebnisse fälschen, um mehr zu verdienen. Im Schlafzimmer der 36-Jährigen steht eine Sauerstoffflasche. 15 Monate nach ihrer Corona-Infektion bekommt Glöckler oft nicht genug Luft. Meist muss sie liegen. Um sie herum lauter Medikamente, Cortison, Asthma-Spray, Beta-Blocker, Antibiotika. Im November 2020 bin ich noch 30 Kilometer durchs Allgäu gewandert. Jetzt schaffe ich es manchmal nicht einmal nach draußen zu gehen, um mich in die Sonne zu setzen. So etwas denkt man sich doch nicht aus. Wie viele Menschen sich mit Covid-Langzeitfolgen quälen oder es nach den aktuellen Rekordinzidenzen noch tun werden, weiß niemand. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jeder 10. Covid-19-Patient Long-Covid bekommt. Mindestens 21 Millionen Menschen haben sich in Deutschland mit Corona infiziert. Noch ist nicht klar, ob an Omikron-Erkrankte genauso häufig an Langzeitbeschwerden leiden wie Menschen, die sich mit dessen älteren Geschwistern angesteckt hatten. Doch selbst wenn am Ende nur ein geringer Prozentsatz der Infizierten andauernde Beschwerden zurückbehält, so werden diese Menschen nicht nur zur Herausforderung für das Gesundheitssystem der nächsten Jahre. Auch die anderen sozialen Sicherungssysteme müssen sich auf Rehabilitationsmaßnahmen einstellen, Frühverrentungen und Berufsunfähigkeiten. Volkskrankheit Long-Covid. Per Otto Schüller hat viele Fälle gesehen. Als Chefarzt der Abteilungen Kardiologie und Pneumologie an der Median-Klinik Flechtingen arbeitet er seit Mai 2020 mit Long-Covid-Patienten. Anfangs kamen vor allem ältere Männer mit schwachem Herzen, Diabetes oder Übergewicht. Mittlerweile sieht er viele junge Patienten, vor Corona oft völlig gesund. 2 von 3 sind Frauen. Manche haben die Infektion kaum gespürt und sind doch extrem erschöpft. Das Atmen fällt schwer, der Kopf schmerzt, die Gedanken sind vernebelt. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft davon überrascht war, dass das Virus nach der akuten Infektion Probleme bereiten kann. Die Virologen kennen das Phänomen von anderen Erregern. Auch Ausbrüche der Coronaviren SARS-CoV und MERS-CoV hinterließen Menschen, die sich nicht richtig erholten, unter Kurzatmigkeit und kognitiven Problemen litten. Long-Covid werden rund 200 Symptome zugeordnet, von Gedächtnislücken und neurologischen Ausfällen über Geruchsverluste bis zu Herzmuskelentzündungen und Thromboembolien. Die häufigsten Erscheinungen sind Erschöpfung und Müdigkeit, sagt Per Otto Schüller. Die Diagnose lautet dann Fatigue. Der Zustand kann Betroffene so stark schwächen, dass sie kaum das Bett verlassen. Manche Beschwerden lassen sich eindeutig auf Organschädigungen von Lunge, Muskeln, Gehirn, Herz oder Niere zurückführen. Für andere Symptome, gerade nach leichten Verläufen, fehlen stichhaltige Erklärungen. Manche könnten durch die psychischen Belastungen der Pandemiezeit entstanden sein. Tatsächlich zeigen Untersuchungen immer wieder, dass nicht selten auch Menschen, die sich gar nicht infiziert haben, Long-Covid-artige Symptome entwickeln. Das soll nicht heißen, dass es Long-Covid nicht gibt oder es kein Problem wäre, sagt Harald Prüss, Charité-Professor und Forschungsgruppenleiter am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Aber es zeigt, wie schwer es noch ist, dieses schwammige Krankheitsbild von anderen Beschwerden abzugrenzen. Rund um den Globus versuchen Forscher, Antworten zu finden. Warum treten Symptome manchmal erst Wochen nach der Infektion auf? Sind Frauen häufiger betroffen, obwohl Männer das größere Risiko haben, am Virus zu sterben? Welche Therapien helfen? Und wer wird sich am Ende von den andauernden Beschwerden erholen? Wie auf Schnitzeljagd stoßen sie auf kleine Pfeile, die den Weg weisen. James Heath, Präsident des Instituts für Systembiologie in Seattle, ist so ein Jäger. Der Professor mit dem langen grauen Haar konnte dank Krankenakten, Umfragen, Blutproben und Nasenabstrichen Daten von 309 Covid-19-Patienten auf biologische und immunologische Muster untersuchen und wurde fündig. In einer Publikation stellte sein Team 4 Hauptrisikofaktoren für Long-Covid vor. Der erste ist eine Typ-2-Diabetes-Diagnose. Der zweite eine hohe Viruslast von SARS-CoV-2 im Blut. Und das schon bei der Covid-Diagnose. Beim dritten Risikofaktor geht es dagegen um einen anderen Erreger, das Epstein-Barr-Virus, EBV. Die meisten Menschen tragen es in sich. Nach der ersten Infektion in Kindheit oder Jugend versteckt es sich für den Rest des Lebens meist unbemerkt in den Zellen. Vereinzelt aber kann es doch Probleme machen. Es steigert das Risiko für Tumoren wie den Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs. Auch bei Betroffenen von Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Lupus und multipler Sklerose oder Patienten mit chronischem Müdigkeitssyndrom scheint das Virus überproportional häufig aufzutreten. Schon länger gibt es daher die Vermutung, dass manche Langzeit-Covid-Symptome durch eine Reaktivierung des EB-Virus verursacht werden. Der vierte und den Forschern zufolge vielleicht wichtigste Faktor sind Autoantikörper, Moleküle, die irrtümlich körpereigene Gewebe angreifen, statt Krankheitserreger zu bekämpfen. Den Charité-Professor Prüss überrascht das nicht. Schon 2020 fand er Autoantikörper in Blut- und Nervenflüssigkeit von schwer an Covid-19 erkrankten Personen, die neurologische Symptome zeigten. Es gibt erdrückend viele Hinweise dafür, dass Autoantikörper bei Covid und Long-Covid eine Rolle spielen. Nur wisse man noch nicht, welche Antikörper besonders schädlich seien. Das hält dubiose Anbieter nicht davon ab, für kostspielige Blutwäschen zu werben, warnt Prüss. Neue Erkenntnisse zu weiteren Schwachstellen, die Long-Covid begünstigen, könnten personalisierte Behandlungen für lange Covid-Verläufe erschließen und die Diagnose erleichtern. Bis zu 10 Fachärzte müssen die Betroffenen konsultieren, um eine organische Ursache für ihre Beschwerden auszuschließen, sagt Martin Kräter vom Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin in Erlangen. Die meisten Ärzte sind mit Spätfolgen viraler Erkrankungen nicht vertraut. Und Therapieplätze, wie in der Klinik Flechtingen, sind rar. 3 bis 4 Monate beträgt die Wartezeit bereits. Die vergangenen Monate waren selbst für Spezialisten noch ein Spiel aus Versuch und Irrtum. Die Behandlungsbausteine haben wir nach und nach zusammengesetzt, sagt Schüller. 4 bis 5 Wochen sind die Patienten jetzt meist hier. Den meisten können wir helfen, was nicht heißt, dass sie nach der Reha wieder so fit sind wie vor der Infektion. Ob das so bleibt? Die ständige Suche nach dem richtigen Wort, die Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, die Erschöpfung. Auch Florian Jansen, 36, hat sich das immer wieder gefragt. Er hatte Covid da ein halbes Jahr hinter sich, das Koma, die künstliche Lunge. Nach seiner Reha konnte er den Alltag halbwegs bewältigen, nahm langsam seine Arbeit als Filialleiter im Supermarkt wieder auf, doch den Job schaffte er anfangs nur, weil ihm sein Team half. Ich konnte mich auf meinen Körper und meinen Geist einfach nicht zu 100% verlassen. Zu den wichtigsten Therapieansätzen gehört es daher, die vorerst neuen Grenzen des Körpers zu akzeptieren. Damit die Patienten durch den Tag kommen, lernen sie, ihre reduzierten Ressourcen einzuteilen und Prioritäten zu setzen. Jansen fühlt sich heute fit. Er joggt 2-3 Mal die Woche, brachte im Vorjahr einen 13 Kilometer Hindernislauf hinter sich. Für dieses Jahr plant er den nächsten Lauf mit seinen beiden Brüdern. Doch so viel Glück hat nicht jeder. Bei etwa 20% erzielen wir kaum Fortschritte, warnt der Chefarzt Schüller. Doch dafür brauchte es ein Mittel gegen die Ursache von Long-Covid. BC007 der Firma Berlin Curis soll so ein Medikament sein, weil es bestimmte Autoantikörper im Blut unschädlich machen kann. Ursprünglich war der Wirkstoff für die Therapie einer schweren Herzerkrankung entwickelt worden, sagt Bettina Hoberger von der Uniklinik Erlangen. Als die Hypothese aufkam, dass Autoantikörper bei Long-Covid eine Rolle spielen könnten, hatte die Augenärztin eine Idee. Im Frühjahr 2021 fragte sie Axel Nagert, ob er an einer klinischen Studie teilnehmen würde. Seit gut 15 Jahren ist Nagert an der Uniklinik wegen seines Glaukoms, oft grüner Star genannt, in Behandlung. Im Frühjahr 2020 infizierte er sich mit Corona. Es schien ein leichter Verlauf, von dem er kaum etwas mitbekam. Einige Monate später fühlte sich Nagert aber kraftlos und müde. Es gab Tage, an denen ich nach 100 Metern platt war. Dann ging es mit neurologischen Aussetzern los. Immer wieder sind mir Sachen aus der Hand gefallen. Beim Essen musste ich überlegen, in welche Hand Messer und Gabel kommen. Auch Gesprächen konnte er oft nicht folgen. Worte rasten an ihm vorbei, ohne dass er sie fassen konnte. Manchmal stolperte er, lief nicht mehr ganz gerade. Auch bei ihm fanden wir die Autoantikörper, sagt Hoberger. Am 19. Mai bekam Nagat eine Infusion mit BC-007. Ich konnte wieder klar denken, war weniger müde, auch die Motorik besserte sich, erinnert er sich. Als er nach 3 Tagen entlassen wurde, ging es ihm zum ersten Mal seit Monaten gut. Blutuntersuchungen zeigten, dass die Antikörper verschwunden waren. Einzelfälle wie diese sagen aber nichts über die allgemeine Wirksamkeit einer Therapie. Um Zufälle auszuschließen, braucht es angemessene Patientenzahlen. Im Juli begann in Erlangen eine kleine klinische Studie. 20 Patienten erhalten BC-007, danach wird man klarer sehen. Der Charité-Professor Prüss will herausfinden, ob es Long-Covid-Patienten mit starken neurologischen Symptomen und Autoantikörpern in der Nervenflüssigkeit hilft, wenn man diese Antikörper ganz aus ihrem Blut fischt. Es wäre ein weiterer Hinweis für ihre Bedeutung. Therapieentwicklung braucht allerdings Zeit. Selbst wenn die akuten Infektionen sinken, wird die Pandemie deshalb weitergehen. Für jene, die schon an Long-Covid leiden. Gabriele Glöckler, 36. Am 5. Dezember 2020 begann eine Achterbahnfahrt der Symptome. Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Herzrasen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Blasenprobleme, die noch immer andauern. Mehrmals musste der Notarzt kommen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Heute macht mir vor allem die extreme Erschöpfung zu schaffen. Rund 80% der Zeit verbringe ich im Bett. Manchmal vergesse ich die einfachsten Dinge, etwa wie der Wasserkocher funktioniert. Meine Lungenfunktion ist stark eingeschränkt. Ich habe ein Sauerstoffgerät. Vor allem abends muss ich mir oft die Nasenbrille aufsetzen, damit ich wieder richtig atmen kann. Trotzdem wurde mein Antrag auf eine Pflegestufe abgelehnt. Im Fernsehen habe ich Spaziergänger gesehen, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, weil sie sich ihrer Freiheit beraubt fühlen. Aber wenn das Freiheitsberaubung ist, was ist dann Long-Covid? Florian Jansen, 36. Was ich durchgemacht habe, wünsche ich keinem. Ich bin vor Covid 3-4 Mal in der Woche gejoggt, wollte einen Halbmarathon laufen, aber dann konnte ich plötzlich nicht mehr stehen. Mehr als 2 Wochen lag ich im Koma, wurde künstlich beatmet und musste danach vieles neu lernen. Ich konnte nicht mehr sprechen, nicht den Arm heben, nicht mit einer Gabel essen. Und wenn ich mit dem Rollator auf dem Krankenhausflur übte, ging es nur geradeaus. Besonders die 4 Wochen in der Reha-Klinik haben mir geholfen. Ich kehrte danach langsam in den Job zurück. Die Arbeit als Filialleiter fiel mir anfangs schwer. Manchmal konnte ich mich schlecht konzentrieren, hatte Wortfindungsstörungen. Einmal zu Hause musste ich erst mal schlafen. Oft dachte ich, werde ich wieder so wie früher? Mittlerweile jogge ich wieder, habe einen 13 Kilometer Hindernislauf hinter mir. Über 1 Jahr hat es gedauert, bis ich wieder so fit war. Jennifer Young, 40. Mein Arzt hat zu mir gesagt, ich solle Geduld haben. Aber die habe ich nicht. Ich will wieder richtig leben. Nur lässt das mein Körper nicht zu. Vor 9 Wochen habe ich mich infiziert mit SARS-CoV-2. Gut 1,5 Wochen kämpfte ich mit Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost und trockenem Husten. Kaum 3 Worte konnte ich sprechen, ohne Luft zu holen. Fast 20 Minuten dauerten die Hustenattacken. Dazu diese Erschöpfung, die mich bis heute manchmal ganze Tage zum Nichtstun zwingt. Vor fast 3 Wochen habe ich noch eine beidseitige, lebensbedrohliche Lungenembolie entwickelt. Doch auch mit Gerinnungshämmern wird mein Zustand nicht besser. Extreme Schmerzen in der Brust lassen mich oft trotz Betäubungsmitteln nicht schlafen. Wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich nicht, wie es mir morgen gehen wird. Muss ich fast den ganzen Tag liegen? Oder schaffe ich es, für meine Tochter zu kochen? Diese Unsicherheit und Unplanbarkeit ist für die ganze Familie schwierig. Ich bin Leiterin eines Herzkatheterlabors und würde so gern wieder arbeiten, mit meinem Pferd ausreiten oder in den Urlaub fahren. Aber all das fühlt sich noch sehr weit weg an. Keiner kann mir sagen, wann es besser wird. Das ist fast das Schlimmste an der ganzen Situation. Silke Berna Čakić, 44. Ich merke es nach dem Spazierengehen, dem Einkaufen, alltäglichen Dingen. Dann bin ich völlig platt. Ich hatte mich Ende November 2020 angesteckt, im Pflegeheim, in dem ich arbeite. Im Januar ging ich wieder arbeiten, aber die Symptome blieben. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fatigue. Im Oktober wurde es etwas besser. Doch dann kam eine Erkältung. Seitdem bekomme ich kaum Luft, selbst wenn ich mich nicht belaste. Im Dezember wurde festgestellt, dass meine Lunge nicht mehr richtig arbeitet. Von manchen Ärzten fühle ich mich oft nicht ernst genommen. Da kommen Sprüche wie, »Ach, Long-Covid, das geht schon wieder weg.« Deswegen habe ich eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wir treffen uns einmal pro Woche, online. Hier fühle ich mich verstanden. Das hilft mir sehr. Axel Nagat, 59. Anfang vergangenen Jahres war ich nicht mehr ich selbst. Von Woche zu Woche wurde ich unkonzentrierter und fahriger, bin in der Bankfiliale, in der ich arbeite, eingeschlafen, fühlte mich immer wie gerädert. Auch körperlich ging es mir nicht gut. Ich stolperte und meine Kondition ließ immer mehr zu wünschen übrig, obwohl meine Frau und ich regelmäßig mehrere Kilometer am Stück walkten. Im April war ich dann aufgrund einer früheren Bandscheibenerkrankung bei meinem Neurologen. Ihm fiel auf, dass ich nicht mehr gerade auslaufen konnte. Er tippte auf Long-Covid, als Folge einer Corona-Infektion ein Jahr zuvor. Meine Augenärztin, Bettina Hoberger, von der Uniklinik Erlangen, bei der ich seit 15 Jahren wegen eines Glaukoms in Behandlung bin, fand in meinem Blut stark erhöhte Werte für sogenannte Autoantikörper. Sie fragte mich, ob ich an einem Heilversuch mit einem neuen Medikament teilnehmen wollte. Für mich war die Behandlung göttliche Fügung. Schnell konnte ich wieder klar denken, ich war weniger müde und konnte mich besser bewegen. Ich hoffe, dass klinische Studien zeigen können, dass die Methode auch wirklich erfolgreich ist, denn so viele Menschen warten auf Heilung. Anne Hopf, 51. Die Infektion im März 2021 hat mein Leben verändert. Bis heute bin ich als Sonderpädagogin nicht arbeitsfähig. Früher war ich Sportlerin, jetzt ringe ich schon nach Luft, wenn ich mich nur bücke. Ich bekomme dann Herzrasen und spüre diese Enge in der Brust. Aufgrund meiner Atemnot war ich letztes Jahr im Krankenhaus und in einer Reha. Dort habe ich meine Grenzen erkannt und begriffen, dass ich alles langsam angehen muss. Heute weiß ich, mein Körper nimmt bei zunehmender Belastung zu wenig Sauerstoff auf. Dadurch bin ich nur zu 30% leistungsfähig, und so fühlt es sich auch an. Ich habe das Gefühl, ich bin um 20 Jahre gealtert. Seit 3 Wochen baue ich mit einer Sportmedizinerin ein kontrolliertes Cardiotraining auf. Danach bin ich sehr erschöpft. Aber das Training gibt mir Zuversicht, dass ich in mein altes Leben zurückkehren kann, irgendwann. Nicole Simon ist tief bewegt von den Geschichten der Menschen, die an Long-Covid leiden. Helmut Bröck, Isabel Bucco, Andreas Hoffmann und Frank Ochmann haben sie bei der Recherche unterstützt. Fact-Checking, Andreas Mönnich. Die wichtigsten Fakten. Was weiß man über das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, über anhaltende Schäden an Herz und Gehirn und über mögliche Therapien? Erstens, wie unterscheiden sich Long-Covid und Post-Covid? Long-Covid ist die übliche Bezeichnung für eine Covid-19-Erkrankung, die nicht innerhalb von einigen Tagen oder wenigen Wochen ausheilt. Fachlich werden die Langzeitbeschwerden darüber hinaus in Stadien unterteilt. Krankheitsmerkmale, die man noch mindestens 4 Wochen nach deren Einsetzen bemerkt, fallen unter die Bezeichnung Long-Covid. Manchmal auch postakute Covid-19-Erkrankung genannt. Symptome, die länger als 3 Monate anhalten oder dann erst auftreten, gehören zum Post-Covid-Syndrom. Zweitens. Wie hoch ist der Anteil von Corona-Kranken, die noch nach Wochen oder Monaten an Symptomen leiden? Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, auch weil die Palette der Symptome groß ist. Daten aus Großbritannien zeigen, dass 57% von denen, die Covid-19 überstanden hatten, in einem Zeitraum von 6 Monaten über mindestens ein Symptom klagten. Wie viele dieser Beschwerden aber tatsächlich auf Long-Covid zurückgehen, ist schwer zu sagen. Denn auch Menschen ohne Infektion berichten in Studien von Long-Covid-Beschwerden. Die WHO schätzt, dass jeder 10. an Langzeitfolgen leidet, und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin geht von gut 13% bei Long-Covid aus und von 2% bei Post-Covid. Drittens. Wer ist besonders gefährdet, Langzeitfolgen zu entwickeln? Obwohl es auch bei leichten oder gar symptomlosen Akutverläufen zu Long-Covid kommen kann, scheint doch die Schwere der Ersterkrankung einen Risikofaktor darzustellen. Auch Vorerkrankungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Außerdem scheint das weibliche Geschlecht zumindest bei schwereren Verläufen ein klarer Risikofaktor für nachfolgende Long-Covid-Beschwerden. Das gilt insbesondere für das Fatigue-Syndrom, also eine allgemeine Erschöpfung, und auch für Gemütsleiden. Viertens. Warum sind Frauen häufiger betroffen? Auch für diese Antwort braucht es noch tiefergehende Forschung. Eine Sicht, die provokant erscheint, aber zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Frauen sind eher als Männer willens, Beschwerden ärztlich begutachten zu lassen. Demnach wäre die Statistik verzerrt. Doch gibt es auch medizinische Hypothesen für einen Geschlechterunterschied bei Long-Covid. Viele wichtige Immunfunktionen werden von Genen auf dem X-Chromosom geregelt. Davon aber haben Frauen 2 und Männer nur 1. Das bedeutet, die Immunantwort kann bei Frauen besonders heftig ausfallen. Auch bei chronischen Entzündungen und Autoimmunkrankheiten wie Rheuma oder Multiple Sklerose ist der Anteil von Frauen mit rund 80% deutlich höher. Fünftens. Wie viele Kinder und Jugendliche leiden an Long-Covid? Eine Übersichtsstudie, die gerade veröffentlicht wurde, aber noch nicht unabhängig begutachtet werden konnte, kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 25% der Kinder und Jugendlichen mit einer Covid-19-Erkrankung Long-Covid-Symptome entwickeln. Am häufigsten wurden Gemütsstörungen wie Niedergeschlagenheit oder Antriebslosigkeit und Erschöpfung angegeben. Mehr noch als bei den Erwachsenen schwanken die Zahlen je nach Untersuchung und Methodik. Eine groß angelegte dänische Untersuchung findet beim Vergleich mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen ohne eine Covid-19-Erkrankung nur minimale Unterschiede. Sechstens. Wie gut schützt die Impfung und hilft sie auch denen, die schon an Long-Covid leiden? Die ersten Hinweise, dass die Impfung auch gegen Langzeitverläufe schützt, kamen im Januar aus Israel. Infizierte, die schon 2-mal gegen das Virus geimpft waren, berichteten um mehr als 50% seltener über solche Beschwerden. In einer britischen Studie war die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid-Symptome nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu entwickeln, um etwa 40% geringer. Ob der Booster das Risiko weiter senkt, lässt sich noch nicht sagen. Die Impfung scheint jedoch auch denjenigen zu helfen, die schon an Long-Covid leiden. Von einer Verschlechterung der Symptome wurde seltener berichtet. Siebtens. Erhöht eine Covid-19-Erkrankung die Wahrscheinlichkeit für Diabetes? Im Juni 2021 haben Forscher gezeigt, dass SARS-CoV-2 die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse infizieren kann. Nach einer Analyse der Universität Gießen wurden in den ersten 18 Monaten der Pandemie zudem 15% mehr Typ-1-Diabetes-Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen erfasst als im Vergleichszeitraum zuvor. Und als US-amerikanische Forscher Patientendaten von 1,7 Millionen Kindern und Jugendlichen auswerteten, kamen sie zum Schluss, dass Diabetes vom Typ 1 und 2 zumindest 30 Tage nach der Infektion bei denjenigen häufiger auftrat, die an Covid-19 erkrankt waren. Ein Beleg, dass Covid tatsächlich die Ursache für einen Diabetes sein kann und die beobachteten Blutzuckerentgleisungen bestehen bleiben, steht jedoch aus. Achtens. Was weiß man über Langzeitschäden im Herzen oder Gehirn? Eine neue US-amerikanische Analyse zeigt, an einer Myokarditis zu erkranken, war ein Jahr nach der Erkrankung unter ehemals Infizierten mehr als 5-mal wahrscheinlicher als unter Nicht-Infizierten. Wurden alle möglichen Herz-Kreislauf-Störungen zusammengezogen, lag das Risiko für Covid-Kranke noch immer mehr als 50% über dem der Nicht-Infizierten. Auch die Funktion des Gehirns scheint direkt bedroht zu sein. In einer britischen Untersuchung beobachteten Forscher Substanzverluste unter anderem im olfaktorischen Teil der Großhirnrinde, was zu den häufig beobachteten veränderten oder verlorenen Geschmacks- und Geruchswahrnehmungen passt. Forscher befürchten zudem, dass solche zunächst noch relativ geringen Schädigungen des Gehirns mit den Jahren die Wahrscheinlichkeit einer Demenz erhöhen. Neuntens. Wie kann man Long-Covid behandeln? Es gibt nicht die eine Long-Covid-Therapie. Was den Patienten hilft, hängt vor allem von den Beschwerden ab. Häufig zum Einsatz kommt eine Atemtherapie, körperliches Training für Ausdauer, Haltung und Koordination. Hirnleistungsübungen am Computer, Inhalationen, Ergotherapie, Riechtraining, Entspannungsübungen und psychologische Unterstützung. Auch testen Wissenschaftler Wirkstoff und Behandlungen, die sich direkt gegen mögliche Ursachen von Long-Covid richten. Spezielle Blutwäschen etwa. Von einer breiten Anwendung sind diese aber noch weit entfernt. Zehntens. Ist es möglich, dass Long-Covid auch ganz ohne Behandlung ausheilt? Das ist deshalb der Normalfall, da es noch keine verlässliche, evidenzbasierte Therapie für Long-Covid gibt. Doch scheint Geduld gefragt zu sein. So zeigte eine große internationale Studie, dass bei Befragungen über 90% der Long-Covid-Betroffenen auch nach 7 Monaten noch nicht voll genesen waren. Kinder sind nicht nur seltener betroffen, sondern offenbar auch eher genesen als Erwachsene. So zeigte eine landesweite dänische Untersuchung, dass die meisten Kinder mit Long-Covid-Symptomen nach 1 bis 5 Monaten beschwerdefrei waren. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Braille-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC: WELADE 8LXXX.